Talk mit Tees.
Da gibt es diese Szene, wo ich in die Klasse reinkomme und sage, Bonjour, ich heiße Benjamin und ich bin ein Krüppel. Das Leben an sich ist der Gipfel. Der Weg ist das Ziel. Das ist tatsächlich Buddhismus auf Berlinerisch. Gerade im Schauspiel ist es oft so, wenn man an so eine Wand kommt und nicht mehr drüber kommt und das funktioniert und funktioniert nicht, da kann ich manchmal so wütend auf mich werden, dass das nochmal eine ganz andere Emotionsebene aufbricht. Ich hatte Angst vor mir selber, wirklich. Ich hatte eine sehr unangenehme Gänsehaut. Wir hatten keine Ahnung, wie das geht und haben es einfach mal gemacht. Man hat ja nicht so wahnsinnig viel Zeit auf diesem Planeten. Man sollte dann doch immer das ausprobieren, worauf man gerade Lust hat. Es funktioniert nicht alles, aber auch das, was nicht funktioniert, sind meistens ziemlich wertvolle Erlebnisse.
Mein Name ist Christian Tees und ich spreche wahnsinnig gerne mit Menschen, die mit großer Offenheit von sich erzählen. Auch von Dingen, die nicht immer besonders schmeichelhaft sind oder auch Themen, über die man nicht so gerne spricht. Mein Gast heute ist so ein Gast, den man sich nicht besser backen kann. Robert Stadlober, nicht nur Schauspieler, Synchronsprecher, auch Musiker. Einfach ein Künstler, der schon so einiges erlebt hat. Als Schauspieler kennen ihn viele seit Crazy. Zuletzt war er in Das Boot zu sehen oder in Ein ganzes Leben. Er ist einer, der seinen Weg gegangen ist. Er ist auch ein cooler, ein liebenswerter Typ. Wir haben uns getroffen in Berlin, der Stadt, in der er teilweise aufgewachsen ist. Er kam mit Leinenjackett, Weidenleinenhosen, Sandalen, ganz der Künstler. Anlass war der Film Führer und Verführer, in dem er den Josef Goebbels spielt. Und ich war mir nicht so ganz sicher, wie bunt und auch unterhaltend es sein kann, wenn jemand gerade so eine Rolle gespielt hat. Alle Bedenken waren völlig überflüssig, weil Robert auch jemand ist, der jeden Ball aufnimmt, den man ihm zuwirft. Ihr werdet Spaß dran haben, ihn näher kennenzulernen mit seiner Vielschichtigkeit, Wärme, Humor und der Liebe zum Spielerischen.
Ein Podcast von SWR 3.
Ja, guten Tag.
Servus. Guten Morgen.
Servus.
Der Schauspieler ist da.
Der Schauspieler ist extra angereist aus dem fernen Wien. 3 Tage in der Postkutsche.
Das war doch Zeiten. Ja. Es war der 3 Tage damals von Wien nach Berlin in der Postkutsche.
Wenn man sehr schnelle Pferde hatte wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das länger gedauert hat. Was sind 650 Kilometer? Wie weit fährt so eine Postkutsche am Tag? 50 Kilometer wahrscheinlich nur? Also hat wahrscheinlich eine Woche gebraucht. Aber Wolfgang Amadeus Mozart, das muss schon schneller gegangen sein, sonst wären seine ganzen Europatourneen nicht aufgegangen, oder?
Mich wundert sowieso, wie die damals ihre ganzen Reisen gemacht haben. Ja. Vor allem dann schnell mal für einen kleinen Urlaub nach Italien. Ja. Und ich so, ey, von wo auch immer, Weimar oder so, ja, nach Italien?
Na gut, Goethe war, glaube ich, länger in Italien. Der, ja, das waren längere Urlaube, die er da gemacht hat.
Mich wundert trotzdem, was die da teilweise für Reisen unternommen haben, ja, ob das nun Kaiser oder König,
ja,
oder
war
was
ja,
auch immer.
Eh so ab der Romantik war das ja vollkommen normal, dass man als junger, adliger Herr diese Italienreise machen musste. Ne?
Ja.
Die italienische Reise habe ich auch schon öfter gemacht, aber geht schneller heute.
Ja. Da gab es kein Google Maps, da gab es noch nicht so tolle Landkarten oder so.
Ja, man hatte aber Adjutanten oder Diener, die sich darum gekümmert haben. Ich glaube, man selber musste wahrscheinlich nur gucken, dass man gerade auf dem Pferd sitzen bleibt.
Wie weit man aber von zu Hause weg war.
Ja,
damals, über Wochen.
Das stimmt.
So, ja, wir sind in Berlin hier zusammengekommen. Deine alte Hund.
Ja,
ne, also, genau. Wie lange hast du hier gelebt?
Boah, das wurde ich gestern schon mal gefragt. Ich weiß es ehrlich, es waren immer so Episoden. Also wirklich nach Berlin gekommen, das erste Mal, da war ich so 7, 8. Also
okay,
kurz
okay, 7,
so
8.
Um die Wende rum, ne? Also 89. Und da bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester hierher gekommen, weil meine Mutter ursprünglich aus Berlin stammte. Genau, und dann habe ich meine gesamte Teenagerzeit in Berlin verbracht und bin dann, so Ende der 90er, habe ich mich nach Barcelona verabschiedet.
Warum eigentlich Barcelona damals?
Weil es sehr schön war da, weil die Sonne schien. Es war auch eine Frau im Spiel, muss man auch sagen. Ich habe mich verliebt. Und aber nicht nur in die Frau, auch in die Stadt und die Leute da. Und es war auch ein anderes Barcelona, als es jetzt ist. Es war ein sehr, sehr freier Ort, also ähnlich wie Berlin. Aber Berlin ging damals zeitweise so ein bisschen zu. Also ich weiß noch einen ziemlich klaren Moment, warum ich dann dachte, ich möchte in Barcelona bleiben, war, als ich am Brandenburger Tor stand und Udo Lindenberg sang, die Verrückten müssen nach Berlin, ihr Freaks gehört dahin oder so. Und dann dachte ich, alles klar, das ist der Moment, wo ich diese Stadt jetzt verlasse. Das war mir irgendwie zu anbiedernd. Da hatte ich irgendwie, also Leute, die von sich selber behaupten, verrückt zu sein, das weiß ich nicht, das irritiert mich immer so ein bisschen. Und dann bin ich eben nach Barcelona gegangen und ich hatte eine Wohnung, so eine größere WG mit 3 anderen Leuten zusammen. Wir hatten eine riesige Dachterrasse, da konnte man aufs Meer gucken. Es waren 10 Minuten zum Strand. Es gab absolut keinen Grund mehr, im verregneten Berlin rumzusitzen im Februar.
Ich dachte jetzt ganz kurz, also
du sagtest, ich hatte da so eine WG, aber jetzt dachte ich, mit Pep Guardiola.
Nee, nein.
Vom Alter würde es ja ungefähr hinkommen.
Würde
oder?
Hinkommen. Nee,
deswegen ich dachte, jetzt würde sowas kommen.
Hatte eher mit Musikern zu tun in Barcelona, keine Fußballspieler.
Bist du Fußballfan?
Tatsächlich, nee, gar okay. nicht, überhaupt nicht.
Was ist so lustig? Es ist ja 10 Uhr heute Morgen.
Ich weiß, es rennen überall Österreicher rum.
Ey, das ist so krass.
Unglaublich,
also
ja.
Also zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen, spielt Österreich heute Abend in Berlin.
Wir werden heute Abend gewinnen. Das werden Sie dann im Radio hören, sind wir kurz davor, Europameister zu werden.
Nein, aber möglich ist alles.
Es ist möglich alles möglich, ist alles. Aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, aber dass morgens um 8.30 Uhr schon so viele Menschen mit Fußballtrikots am Bundestag rumlaufen. Ja,
vielleicht haben die keine Hotelzimmer gekriegt und sind die ganze Nacht rumgelaufen.
Möglich ist es. Ich finde nur die Masse der Fußballshirts aus Österreich heute Morgen, ein paar waren auch aus den Niederlanden, aber finde ich erstaunlich.
Ja, ich war heute Morgen joggen um Bahnhof Zoo rum und im Tiergarten und es waren Meere von rot-weiß-roten und orangen T-Shirts unterwegs.
Deine Mutter ist ja Urberlinerin.
Ja.
Urberliner. Dein Vater kommt aus der Steiermark.
Ursteirer.
In was für einem Dialekt bist du aufgewachsen damals?
Ich bin tatsächlich zweisprachig aufgewachsen. Also meine Mutter hat, glaube ich, ein bisschen gedacht, dass sie österreichisch angenommen hätte, aber das stimmte nicht. Das war dann halt irgendwie so, wollen wir mal Ajausen machen oder so. Grüsti, Imog Aabier. Also so wie halt dann so die Touristen auf der Skihütte sprechen. Ja. Ich hoffe, meine Mutter hört das nie. Nein, sie gibt sich immer noch redlich Mühe. Meine Mutter lebt mittlerweile auch in Wien, die ist uns nachgezogen. Ja. Genau, mein Vater spricht richtig krasses Stornsteirisch. Stornsteirisch, Spiechelbayerisch, sagen wir, weil unser Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, ist der Bichelbauerhof. Es gibt ja die Höfe, haben immer Vulgonamen. Das heißt, es gibt einen Familiennamen und man hat einen Hofnamen. Und unser Hofname ist der Bichelbauer. Hof, genau. Und darum spricht mein Vater Stornsteirisch, Bichelbayerisch. Und mit meiner Mutter habe ich Hochdeutsch gesprochen. Deswegen kann ich es ja auch. Es gibt ja wenig Österreicher, die tatsächlich Deutsch sprechen können. Ne?
Aber die war Ur-Berlinerin. Die hat Berlinert, ohne Ende,
die hat Berlinert, ja. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen interessant. Also es gibt immer noch es gibt so ein paar Worte. Ich sage zum Beispiel Tisch. Ich kann nicht Tisch sagen. Ich sage immer Tisch. Das kriege ich nicht raus.
Richtig, das ist Berlinerisch.
Das ist Tisch. Berlinerisch.
Tisch.
Auf dem Tisch. In der Küche gibt es Milch.
Milch auf dem Tisch.
11 Gläser Milch habe ich gestern getrunken.
Ja, super. Und der Hof hieß aber bei euch in der Steiermark Hof. Ich war neulich erst im Berchtesgaden und da hieß alles Lehen.
Na, bei uns ist die Hurben.
Die Hurben. Ich wusste doch, dass da muss irgendwas sein, weil Hof klingt so hochdeutsch einfach.
Ist ja Hurben.
Ach, das ist ja Hurben.
Bichelbauer Hurben.
Ich habe nie verstanden, was der Lehen letztendlich ist.
Ist ja eine Hube, eine Hurben. Also der Lehen ist, ich glaube, dass das tatsächlich vom Lehensherr herkommt.
Wahrscheinlich schon, genau.
Genau, und ich glaube, es ist wahrscheinlich vom Adel entlehnt an die Bauern oder so.
Mhm.
Es ist wirklich, das ist jetzt echt a wild guess. Alle Etymologen da draußen schlagen die Hände beim Kopf zusammen. Was für ein Depp.
Weil was heißt das? Du wusstest immer in den Hurben, du bist auf einem aufgewachsen.
Ich bin auf einer Hurben aufgewachsen, ja. Das bin ich bei Hurben.
Robert, Schauspieler, Synchronsprecher, Musiker, ganz am Anfang haben dich die meisten kennengelernt. In dem Film Crazy natürlich, zuletzt warst du...
In Berlin in Sonnenallee.
In Sonnenallee,
das war ein Jahr vorher.
Das war noch ein Jahr vorher, genau.
Das war ein Doppelalbum.
Aber der allererste Film war ein anderer. Der hatte einen coolen Titel irgendwie, der allererste Film.
Der allererste Film hieß Ausweglos.
Ach so,
ja.
Den meine ich nicht, glaube ich.
Aber das war 1994.
Ah, das war Ausweglos, okay.
Von Sigi Rothemund. Danach habe ich einen Film gemacht, der hieß Nach uns die Sinnflut, auch mit Sigi Rothemund.
Okay, und danach?
Sag dir mal den Titel, da weiß ich nicht mehr.
Also okay.
Was habe ich danach das gemacht? Kein Mörderkind habe ich dann irgendwann.
Aber ich dachte, davor sei irgendeiner gewesen. Ich weiß nur nicht mehr, welches es ist. Ich habe es vergessen.
Ja,
mit einem richtig schönen Titel, den ich aber nicht kannte. Und dann kam Sonnenallee und dann kam Crazy.
Den Titel, weißt du noch?
Nein,
ach so.
Eben nicht, deswegen. Ich wusste nur,
da waren ganz viele Titel. Ja, aber ich habe da vorher tatsächlich schon sehr, sehr viel. Also ich glaube, dass ich sogar vor Sonnenallee Kai Rabe gegen die Vatikankiller gedreht habe.
Und das ist der Titel, den ich meine.
Ah, Thomas Jahn. Ja, das war mein erster Kinofilm. Thomas Jahn ist der Taxifahrer, der Til Schweiger die Idee für Knocking on Heaven's Door verkauft hat. Genau. Also da gibt es diese Geschichte, dass Til Schweiger irgendwie im Taxi saß und der Taxifahrer meinte, ich hätte eine Idee für ein Drehbuch. Und dann haben sie Knocking on Heaven's Door gedreht. Riesenerfolg. Der zweite Film war dann ein Film ohne Til Schweiger. Eben Kai Rabe gegen die Vatikankiller. Ein unfassbarer Flop. Aber es war mein erster Kinofilm.
Und alleine wie du Knocking on Heaven's Door sagst, da könnte man denken, du hast eine Zeit lang in den USA gelebt und nicht in Barcelona.
I was on an American school in Berlin.
Oh, you were in an American school? Oh, really?
But not on John F. Kennedy. I was in the... I don't think that it still exists. It was called International School Berlin-Potsdam, ISBP.
Alrighty, that's American.
Es war in der Nähe von Potsdam, eben auf einer kleinen Halbinsel, Neufahrland. Hat es, glaube ich, jetzt irgendein reicher Internetmillionär gekauft, unserem Campus damals, aber es war schon sehr schön. Da waren auch die Kinder von Herbert Grönemeyer, die Kinder von Günter Jauch, die Kinder von Volker Schlöndorff. Aber die haben mit mir alle nicht gesprochen. Die waren alle viel jünger als.
Weil du warst so freakig auch, oder was?
Ja, ich hatte tatsächlich bunte Haare und so. Das war die Schule, also ich bin auf dieser Schule eigentlich nur gelandet, weil ich von der Waldorfschule gehen sollte, wenn ich weiter Filme drehen wollte. Und ich wollte weiter Filme drehen. Und dann habe ich in Berlin nach verschiedensten Schulen gesucht, die es erlaubt hätten. Und es gab tatsächlich nur zwei Schulen, die es erlaubt hätten. Es war einmal das jüdische Gymnasium in Oranienburger und einmal diese Schule in Potsdam, Neufahrland. Da ich damals sehr gerne gesegelt bin und die Segelboote und einen Seezugang hatten, ist es dann die ISBP geworden und nicht das jüdische Gymnasium.
Okay. Genau. Aber war das schwer, darauf zu kommen?
Das war ganz gut, weil ich ja eben Filme drehen wollte. Und da hatte ich immer ein Argument, warum ich zum Drehen verreisen durfte, weil ich gesagt habe, wenn ich nicht drehen kann, kann ich es ja nicht bezahlen.
Wer hat's bezahlt?
Na, ich. Aber ich musste halt dafür arbeiten.
Von deiner Gage.
Ja, deswegen hatte ich auch ein gutes Argument dann in der Hand, als ich gesagt habe, ich möchte die Schule abbrechen. Habe ich halt gesagt, Leute, ich werde die Schule abbrechen, weil ich bezahle sie ja auch selber. Ja. Ich möchte nicht mehr hingehen. Ich möchte nicht mehr so viel Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber es waren schon über 1000 Mark im Monat, glaube ich. Also ich glaube, irgendwie so 1200 Mark, das ist richtig viel Geld.
War crazy, warst du aber nicht mehr auf der Schule dann. Da war schon Schulzeit vorbei, oder?
Genau, ich habe im Sommer, als ich Sonderle gedreht habe, beschlossen, nicht mehr zur Schule zu gehen. Und das lag daran, dass ich an einem Abend im Diner am Saviniplatz, eine berühmte Schauspielerkneipe, Boxerkneipe, die es da seit den 20er Jahren gibt, rumsaß mit Katharina Thalbach und Leander Hausmann und Ignaz Kirchner und halt lauter so großen Berliner Schauspielmenschen. Und da hat dann ein Fahrer, der auch mit dabei war von Sonnenallee, mich gefragt, sag mal, wieso gehst du eigentlich noch zur Schule? Und da habe ich mich so im Kreis umgesehen und sah diese ganzen tollen Menschen und dachte so, ja stimmt, wieso gehe ich eigentlich noch zur Schule? Und die alle hier nicht, das ist doch irgendwie ungerecht. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe nicht mehr zur Schule, also ich möchte lieber im Diner sitzen und Katharina Thalbachs Geschichten hören.
Und dann war crazy.
War auch eine Art Schule, ne?
Eine Schule des Lebens.
Ja, eben.
Überhaupt die allerwichtigste. Mhm. Ja. Und dann kam irgendwann crazy und dann wurdest du plötzlich Popstar. Eigentlich fast schon, oder?
Ja.
Du warst in der Bravo.
Ich habe versucht, mich da rauszuhalten, aber es ging gar nicht. Also es ist wie so ein schwarzes Loch, man wird angesaugt irgendwie. Also ich war dann in der Bravo, es gibt auch Poster von mir, die sind alle sehr, sehr hässlich. Ja, auch schlecht layoutet und auch komisch fotografiert. Ich weiß noch, ein Poster-Shooting war in so einem Gewächshaus in München, weil das Licht da so gut war, angeblich. Es war ultra heiß, irgendwann mitten im Hochsommer. Und wir standen in diesem Gewächshaus rum und der Typ hat mir die ganze Zeit erzählt, dass er schon Nick Kershaw fotografiert hat. Und ich dachte mir so, ja, okay, wow, was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen?
Das war ein großer Popstar damals.
Das war ein großer Popstar, aber es hat mich überhaupt nicht beeindruckt, wenn er gesagt hat, er hätte Kurt Cobain fotografiert. Dann hätte ich vielleicht irgendwie angefangen, mit ihm zu reden. So habe ich geguckt, dass ich schnell wieder rauskomme aus der heißen Bude.
Wie peinlich plötzlich in der Bravo, aber ohne Starschnitt. Oder gab es einen Starschnitt?
Es gab keinen Starschnitt mehr, aber es gab tatsächlich die Idee von Kim, Frank und mir, ob wir das irgendwie, die Bravo irgendwie überzeugen könnten, wieder Starschnitte einzuführen. Aber dafür war zumindest ich nicht berühmt genug und bei Kim hat es anscheinend auch nicht ganz gereicht.
Ja. Wobei immerhin ja, das weiß ich ja von dir, auch der Traum Musiker durchaus existierte. Also Musiker werden war ja auch immer ein Ziel. Manchmal sogar mehr als Schauspieler.
Nein, ich war Musiker. Ich war immer, also entschuldige mal.
Aber du warst nicht als Musiker in der Bravo.
Ich war tatsächlich auch als Musiker in der Bravo dann irgendwann. Ja, wir hatten dann ja einen Major-Vertrag und dann da gab es dann auch Promo-Budget.
mit Gary?
Wir waren mehrmals in der Bravo tatsächlich, ja. Aber es waren damals auch viele. Es war ja eine verwirrende Zeit. Keiner wusste so richtig, wie geht's weiter mit Kultur. Also die 90er waren am Ausklingen, Grunge hatte alles umgekrempelt und jetzt wusste man nicht so richtig, muss man jetzt alle Leute mit verwuschelten Haaren, die irgendwie auf Gitarren rumkloppen, gut finden? Ist das jetzt der Mainstream oder was? Und dann kam zum Glück für die Leute Limp Bizkit, die haben das alles dann wieder abgeräumt. Und dann kam Britney Spears und dann war wieder alles wie vorher.
Limp Bizkit hatten aber auch keinen Starschnitt.
Zum Glück, das wäre ein sehr hässlicher Starschnitt geworden. Also nicht, die waren einfach sehr schlecht angezogen, finde ich.
Ja,
oder sind es bis heute.
Aber gehört das nicht ein bisschen dazu? Einfach
schlecht
dazu?
Angezogen zu
ja.
sein?
Ist das ja,
wahrscheinlich, wenn man Musik für Spring Break Partys macht, muss man wahrscheinlich aussehen wie ein Spring Breaker.
Wenn du auf die Bühne gehst abends mit deiner Band...
Ja,
zum Beispiel.
Ich sehr gut angezogen immer.
Hast du extra ein Bühnenoutfit?
Nein.
Oder ziehst du das an, was du auch mittags schon anhattest?
Ich, genau. Also ich habe. Ich versuche immer gut angezogen zu sein. Ich finde, mache da keinen Unterschied. Die Bühne ist für mich genauso wichtig wie der Boulevard.
Ja, aber ich fand das interessant, als ich mal ein Gespräch hatte mit Zucchero aus Italien und ich saß mit ihm dann beim Mittagessen noch zusammen, also weil er war noch nicht fertig und dann komm mal einfach mit dazu. Und dann
würde ich auch gerne mal Mittagessen.
Mit Zucchero Mittagessen. Der ist auch ein toller Typ, unglaublich sympathisch und das. Und er hatte wirklich so das abgeranzteste aller T-Shirts. Ja. Und dann habe ich ihn abends auf der Bühne gesehen und er hatte einfach noch genau dieses T-Shirt an.
Ja, ist doch super.
Dem ist das völlig egal. Der hat genau das an, was er zufällig an dem Morgen
gegriffen. Ich habe keine abgeranzten T-Shirts an, ich habe meistens einfach Hemden an. Die können aber auch abgeranzt sein. Es ist auch manchmal auf Tour, ist auch schwer, dann irgendwie sich immer umzuziehen, weil man dann, man hat meistens eine große Tasche mit lauter Klamotten dabei, die man sich eingebildet hat, die würde man anziehen. Dann kommt man aber irgendwie nachts dann aus der Venue oder aus dem Laden, wo man gespielt hat, und das Auto bleibt dann aber beim Laden stehen, und dann muss man sich eine sogenannte Satellitentasche packen, also aus der großen Tasche Sachen, einen Rucksack, und irgendwann ist es dann noch das gleiche Hemd, weil man einfach zu faul ist und dann so ein Chaos im Bus ist, dass man die anderen sauberen Hemden noch gar nicht mehr findet. Genau. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu tief jetzt.
Nein, das ist Rock'n'Roll.
Das darf man erzählen.
Ja. Also ja, das ist ja, Rock'n'Roll.
Man riecht ja im Radio zum Glück nichts.
Stimmt. Habt ihr einen Tourbus? Einen klassischen Tourbus?
Nee, nein, nein. Dann ich habe selber ein Auto, also ich habe so einen VW-Bus, den ich von meinen Schwiegereltern übernommen habe.
Okay.
Und damit fahre ich sowohl mit den Kindern auf Tour, als auch mit MusikerInnen.
Der alte VW-Bus, der wahrscheinlich 15 Liter auf 100 Kilometer verbraucht.
Der ist nicht so alt, das ist ein T6, der verbraucht tatsächlich nur 7,5 Liter.
Hey, das ist wenig für einen Bus.
Ja, ist aber auch ein sehr moderner, also zumindest behauptet VW in ihrer Anzeige, dass es 7,5 Liter sind. Ich habe es jetzt noch nie wirklich überprüft.
Wirklich, mich würde das immer interessieren, dass man so grob, dass man
müsste mal so ein Fahrtenbuch machen. Ne? Also ich gucke halt immer auf die den Durchschnittsverbrauch, den mir der Computer sagt. Das ist natürlich wahrscheinlich bei VW
man glaubt
schwierig.
Traditionell etwas schwierig. Da macht er mal ein Fahrtenbuch nächstes
Mal. Nein, ich schaffe auf jeden Fall, ich schaffe mit einer Tankfüllung wie in Berlin. Das sind ungefähr 700 Kilometer, dann müsste es eigentlich hinkommen. Und ich hab einen Tank, der hat so, glaube ich, fast irgendwie so 60 Liter. Ich glaube dann, wenn ich jetzt mal das grob überschlage, ich habe ja kein Abitur, dann müsste es hinkommen.
Ja, aber du hast Schule des Lebens.
Ja, aber da lernt man nicht rechnen. Oder zumindest nicht so, dass die richtigen Ergebnisse rauskommen.
Wenn du öfter Fahrtenbuch führen würdest, dann würde würdest du auch rechnen lernen. Ja, also. Ein wildes, ein buntes Leben, das auch viele schöne Rollen gebracht hat. Zuletzt haben wir dich in Schnee gesehen, in dieser Thriller-Serie, die mich wirklich gepackt hatte, bis ganz zum Schluss zur Auflösung. Und da war ich irgendwie enttäuscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Auflösung ist. Aber das waren wirklich, oder waren wie viele Teile waren es? Vier?
Sechs.
Sechs sogar.
Ja.
Und ich fand die sechs Teile von Anfang bis Ende richtig cool. Ja. Nur die Auflösung am Ende.
Ja, das geht uns allen so.
Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja. Okay. Das ist immer schwierig bei solchen Sachen. Es war dann wichtig, dass wir diese Serie schnell drehen, weil es ein bestimmtes Budget gab, was über einen neuen Topf, der für majoritär weiblich besetzte Produktionen gegründet wurde in Österreich, den musste man aber schnell abrufen. Und dann war das Problem, dass es dann aber zu wenig Geld war, um das Ende zu realisieren, was wir eigentlich wollten. Die Idee war eigentlich mal, dass es am Ende anfängt zu schneien und nicht mehr aufhört und das ganze Dorf zugeschneit wird und von der Lawine verschüttet wird und dann die zweite Staffel damit beginnt, dass wir das Dorf wieder aus dem Schnee ausgraben.
Aber es gibt keine zweite Staffel.
Es gibt leider keine zweite Staffel, nein.
Denn die Folgen an sich, die waren super.
Die waren wirklich super. Ja. Nur das Ende, ich so offen sagen darf, aber es ist wirklich, mich ärgert es auch. Es hat uns, glaube ich, alle geärgert.
Also wie billig ist das Ende irgendwie? Die Erklärung war irgendwie so total komisch. Ja. Und dann sagte mir, das ist mit Mystery-Serien ist das immer so.
Das kann sein. Ich gucke nicht so viele Mystery-Serien. Aber ich war auch ein bisschen, ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr Mystery gewünscht am Ende. Der Berg, das ist ja so ein großes Bild, ja. Meine Frau wird die Hüterin der Berge und der Berg wehrt sich gegen die Menschen. Fliegen wir mit dem Hubschrauber weg. Also, sie ist ja die Hüterin der Berge, wir könnten ja da bleiben, weil der Berg hat sie ja auserwählt. Warum müssen wir mit einem Hubschrauber wegfliegen? Vor allem, wo wir doch feststellen, dass der Klimawandel letzten Endes schuld ist an diesen Verwerfungen. Warum fliegen wir denn überhaupt mit einem Hubschrauber? Also warum laufen wir nicht? Weil der Berg würde uns ja nichts tun. Genau, aber diese Fragen haben wir uns tatsächlich auch alle gestellt.
Okay, interessant.
Ich glaube, ich hoffe, Esther Rauch, die Regisseurin, und Catalina Molina, die köpfen mich jetzt nicht. Aber es waren offene Diskussionen. Man muss dazu sagen, es war auch noch in Corona. Ja? Und wir hatten mehrere krasse Zeiten, wo wir dann gar nicht mehr drehen konnten und alle festsaßen in dem Dorf in Italien, die Gesetze so streng waren, dass wir dann nicht drehen durften, weil man auch außen als Schauspieler eine Maske aufhaben musste. Und das ging dann, kannst natürlich nicht mit Maske drehen. Dann durften wir das Land aber auch nicht verlassen. Dann saßen, also es war schön, da rumzusitzen. Ich muss auch sagen, mittlerweile darf man es ja sagen, ist ja verjährt. Ja. Ich bin dann illegal natürlich in die Berge gegangen, ohne Maske, alleine. Alleine aber.
Es soll auch andere gegeben haben, die alleine in die Berge gegangen sind.
Ich hätte eigentlich drehen müssen. Und es waren dann so Zwangsbeurlaubungen immer wieder, die ganz schön waren, weil ich auch tatsächlich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil natürlich meine Familie saß in Wien, ich war da. Und dann hatte ich so 3-4 Tage, wo ich alleine in die Berge gehen konnte. Und ich konnte ja gar nichts anderes machen. Ich musste zu meiner Frau mal sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, du hast es gerade schwer zu Hause. Ich wäre so gern bei euch. Und es stimmte auch, ich wäre gern bei Ihnen gewesen. Aber ich war auch sehr, sehr dankbar, dass ich alleine in den Bergen sein durfte.
Gut, aber wir haben auch gesagt, dass die Serie an sich auch wirklich toll war. Aber ich hätte jetzt gedacht, du hättest wirklich aus deiner Trinkgeldkasse, hättest du einfach noch den Schnee bezahlt am Ende,
hätte ich
der das Dorf
sollen, ne? Ja, wir haben ja dann durch Corona, sind wir bis in den Juni gekommen. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Also egal, wo wir den Schnee hergeholt hätten, der wäre sofort geschmolzen am Veneto.
Und mit SFX?
Ja, ist auch sehr teuer.
Aber SFX ist nur zum Hören, ne? Das sind nicht. Wie heißen denn die visuellen Effekte?
Das heißt schon auch so.
Heißt
oder?
Auch SFX?
Ich glaube, okay. Special Effects.
Okay, SFX. Du hast richtig, das gilt für beides. Ja. Ja. Das nur am Computer zu machen.
Ich bin nur Schauspieler gewesen bei der. Ich hätte es aber auch. Ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe es genauso.
Ein Schauspieler mit einer, ja, wirklich ganz besonderen Rolle. Ein neuer Film, der ja viel diskutiert wird, der jetzt schon im Ausland aber auch wirklich ganz viel Lob bekommen hat, Beachtung. Es gab Aussagen, dass Deutschland sich nicht schon früher an einen solchen Film getraut hat. Euer Regisseur war sich auch nicht so hundertprozentig sicher, wie der jetzt in Deutschland ankommt. Ja. Führer und Verführer. Und es geht um die letzten 7 Jahre der NS-Zeit, um das Verhältnis zwischen Goebbels und Hitler. Im Mittelpunkt wirklich du als Josef Goebbels, der Propagandaminister, der auch die Bilder, die wir heute noch kennen aus dieser Zeit, im Prinzip inszeniert hat, was wir eigentlich gar nicht so parat haben. Wir nehmen die so eins zu eins ganz gerne mal, dieses historische Material. Zunächst mal, wie hast du reagiert, als dir diese Rolle angeboten wurde?
Ja, ich habe erstmal einen Schreck bekommen. Tatsächlich. Also ich wusste nicht so richtig, ich musste erstmal überlegen, was das für mich bedeutet, tatsächlich persönlich, und auch, was es für eine Verantwortung ist und ob die Grundvoraussetzungen dieses Unternehmens so sind, dass man dieser Verantwortung gerecht werden kann. Also jemanden zu verkörpern und wirklich einen Körper und ein Gesicht zu geben, der für diese unfassbaren Verbrechen verantwortlich ist. Da hat man eine Verantwortung erstens natürlich gegenüber den Opfern, die es noch gibt, die noch leben, dann gegenüber den Nachfahren und dann gegenüber auch den Generationen, die jetzt noch kommen, die möglicherweise über meinen Körper sich dann ein Bild von diesem Herrn machen. Nein, das war kein Herr, von diesem Mann, von diesem Verbrecher. Mhm. So. Und dann hat aber Joachim Lang, der Regisseur, mir erklärt, dass er seit Jahrzehnten an diesem Thema dran ist, weil es ihn so fasziniert, dass wir tatsächlich eben, wie du gerade sagtest, das audiovisuelle Material, was wir kennen, was wir auch aus irgendwelchen ewigen Nächten der Hitler-Dokumentationen kennen, die permanent im Fernsehen gezeigt werden, dass das alles über den Schreibtisch von Josef Goebbels ging und zumindest von ihm abgesegnet, wenn nicht sogar inszeniert wurde, oft inszeniert. Das heißt, er wollte ein bestimmtes Bild sein, dieses NS-Staates und auch der Verbrechen des NS-Staates, ja, auch diese Bilder sind inszeniert, wollte er für uns aufbereiten. Das sollten wir genauso sehen. Und Joachim Lang meinte, er würde gerne quasi die Bilder zeigen, von denen Goebbels wollte, dass wir sie nicht sehen. Und das sind eben die Momente, in denen klar wird, dass Menschen wie Goebbels, aber auch Hitler und der Rest der Führungsriege diesem Ideal, das sie da propagiert haben, ja in keinster Weise gerecht werden. Also Josef Goebbels ist ja nun wirklich kein blonder, starker, willensfester, nach vorne blickender Arier. Mhm. Ja, also das ist ja, er hatte starke körperliche Einschränkungen, er war ein ziemlich wankelmütiger.
Er hatte ein kaputtes Bein.
Aber er war auch in seinem deutschen Willen nicht so gefestigt. Er hat heute das gesagt und morgen das, er hat sein Fähnchen nach dem Winde gestellt. Es war ein unglaublicher Zyniker, aber auch jemand, der wahnsinnig nach Anerkennung geheischt hat und natürlich nach Anerkennung vom Führer, das war für ihn das A und O. Er war schon ein politisch ziemlich scharf denkender und schneller Stratege. Das war aber so, dass er hatte den einen Tag die politische Idee, dann hat er eine Unterredung mit Hitler und am nächsten Tag behauptet er in seinen eigenen Tagebüchern das komplette Gegenteil. Ja? Also ein unglaublich vielschichtiger Charakter und der sich eben aber anders inszeniert hat, als er tatsächlich war. Und der Versuch unseres Films ist es, das aufzudecken, was hinter dieser Fassade steckte.
Wie hast du dich denn diesem Goebbels jetzt angenähert? Man möchte natürlich schon so sein wie er.
Es ist immer die Gefahr. Man möchte nicht so sein wie er. Man möchte auf gar keinen Fall so sein wie er.
Das meinte ich auch nicht. Aber man will sich ihm sprachlich natürlich annähern. Auch genau. Was die Bewegung angeht. Ja. Um nicht zu weit weg natürlich von dieser echten Figur, wie wir sie dann auch aus einigen Filmausschnitten kennen. Auf der anderen Seite immer die Gefahr, eine Karikatur zu erstellen. Und dieser Film zielt ja auch ganz besonders darauf ab, Menschen wie Hitler und Goebbels auch nicht eben als diese Psychopathen zu zeigen, ja, diese Monster, die rumschreien und Demagogen sind, sondern die waren ja im Privaten ganz anders.
Genau, das ist das, was Margot Friedlin da sagt. Menschen haben das getan und Menschen können es wieder, ja, tun. Genau, die waren im Privaten ganz anders. Sonst hätte Hitler es niemals geschafft, dieses Reich zu begründen. Ja, das kann man ja nicht mit einer Horde von 10 Hooligans machen. Das ist ja, der hat ja die gesamte Großindustrie auf seiner Seite gehabt. Muss anscheinend im privaten Gespräch ein relativ charmanter, umgänglicher Gesprächspartner gewesen sein. Und Goebbels auch übrigens.
Ja. Und man würde sie, oder zumindest bei Hitler weiß ich es, an der Stimme nicht erkennen.
Nein. Ne?
Wenn man diesen Dialog lauscht, es gibt ja Tonbanddokumente, genau, die auch gezeigt werden.
Es gibt ein einziges Tonbanddokument aus einem Zug in Finnland, wo er in seiner normalen Stimme spricht und auch mit seiner normalen Sprache. Und das ist das Faszinierende, was Fritz Karl, der Hitler bei uns im Film spielt, macht. Das ist, dass auf einmal versteht man, wo das herkommt. Also wo diese Bühnensprache von Hitler herkommt. Das ist einfach zutiefst verwurzelt in oberösterreichischen Bierzelt, ja, und Fritz macht das wahnsinnig beeindruckend. Das ist wirklich, ich finde, das ist der beste Hitler, also wenn man sowas sagen kann, den ich jemals in einem Film gesehen habe.
Worauf hast du geschaut? Als allererstes?
Ich habe vor allem auf die Schwächen geschaut. Ich habe geschaut, wo man ihm anmerkt, dass es ihm nicht gelingt. Und das ist zuallererst die Sprache. Also Goebbels kommt vom Niederrhein.
Ja.
Ich finde, dass oft der Fehler auch in Karikaturen gemacht wird, dass man ihm so eine kölsche Gemütlichkeit gibt. Das ist, ja, ist es ja gar nicht. Das Niederrheinische ist wesentlich härter und strenger in der im Sprachduktus. Es hat natürlich auch diesen Singsang, aber dann kommt bei ihm die Besonderheit hinzu, dass er ja gar nicht will, dass man merkt, dass er vom Niederrhein kommt. Er kämpft ja permanent gegen seinen eigenen Dialekt, gegen seine eigene Herkunft. Und Goebbels kommt ja auch tatsächlich aus relativ einfachen Verhältnissen. Auch das möchte er, dass man es nicht merkt. Aber das merkte man natürlich zu dieser Zeit ganz stark an der Sprache. Mhm. Das heißt, alles, was man von ihm an Tonbanddokumenten hört, das ist ein permanenter Kampf, zu versuchen, dieses hochgestochene Nibelungendeutsch hinzubekommen, was seinem Ideal entsprach, und permanent daran zu scheitern. Und das Gleiche gilt für den Körper. Jede Treppe ist für ihn eine unglaubliche Herausforderung, weil er eben diesen Klumpfuß hat und versucht, dann aber zackig germanisch hoch oder runter zu gehen, mhm, oder durch den Flur zu rasen. Immer die Dynamik und der Windhund zu sein, der aber letzten Endes halt nicht ist, weil er eben als Kind diese Beeinträchtigung erlitten hat. Ja? Genau, und das waren für mich erstmal so die Hauptaugenmerke. Und dann war es viel über ihn lesen. Ich habe schnell gemerkt, dass von ihm lesen keine gute Idee ist, weil das ist auch alles eine komplette Inszenierung.
Ich wollte gerade sagen, er hat ja Tagebücher geschrieben. Ich frage mich, bei dem Arbeitspensum und bei diesen Aufgaben, die, ja, er da zu bewältigen hatte, wann hat man die Ruhe, Tagebuch?
Naja, er hat diese Tagebücher vor allem auch geschrieben aus ökonomischen Gründen. Er hatte unglaubliche Vorschüsse sich selber ausgezahlt für diese Tagebücher. Damit hat er sich seine Villa in Schwanwerder gekauft. Und gleichzeitig war er sich auch der historischen Relevanz seiner Politik oder der Politik des NS-Staates auch bewusst und wollte das bewusst festhalten als glorreichen Feldzug der Weltveränderung. Ja, und das, trotzdem geht er sich selber permanent auf den Leim. Also diese Tagebücher, da gibt es zum Beispiel die faszinierende Stelle vor der berühmten Sportpalastrede, schreibt er in seinen Tagebüchern, dass er die Presse angewiesen hat, am nächsten Tag gute Kritiken zu schreiben. Und am nächsten Tag schreibt er in seinem Tagebuch darüber, wie sehr er sich über die guten Kritiken freut. Ja? Also das ist vollkommen absurd. Und das waren dann so Annäherungen, wo ich gemerkt habe, okay, da sind diese Kipppunkte in diesem Menschen. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich mit ihm beschäftigt haben. Und für mich gab es zwei ganz wichtige Bücher. Das eine war Klaus Teweleits Männerfantasien und das andere war Hannah Arendts Banalität des Bösen. Und das waren für mich die zwei Werke, die mich quasi an das rangebracht haben, was ich da zeigen wollte. Weil, was ich glaube ich noch kurz sagen muss, mir ging es da definitiv nicht um Method Acting. Ja? Ich wollte nicht in die Psychologie von Goebbels eintauchen. Ich möchte auch gar nicht wissen, was ihm in seiner Kindheit widerfahren ist, um das irgendwie zu entschuldigen, was er an der Welt und der Menschheit verbrochen hat. Ja? Das hilft mir da gar nicht. Letzten Endes geht es uns in diesem Film darum, tatsächlich anschaulich zu machen, wie diese Propagandamaschine des NS-Staates funktioniert hat, der so viele Menschen dazu gebracht hat, tatsächlich mit klarem Kopf diesen Wahnsinn mitzumachen. Ja? Und dazu muss man nicht wissen, ob Goebbels mit 8 Jahren mal hingefallen ist.
Er war der Verführer. Ja. Er hat ja schon gewisse Fähigkeiten, obwohl er körperlich ja gar nicht für Stärke gestanden hat. Es ist eigentlich erstaunlich, dass er trotzdem so weit es nach oben geschafft hat, weil er repräsentierte ja gar nicht.
Er war ein unglaublich guter Stratege. Also.
Ja, also er hat auf jeden Fall was, was natürlich Adolf Hitler dann auch an ihm geschätzt hat. Wie hat er das stimmlich gemacht, diese Art der Verführung?
Na, ich weiß gar nicht, natürlich hat er sich das muss man ja sagen, dass die meisten Leute damals so gesprochen haben. Ja, es gab ja ein Bühnendeutsch, das ist kein Nazisprech, ne? Das ist ja das, was man jetzt immer so denkt, wenn man sich dann irgendwelche Karikaturen oder Parodien anguckt. So haben aber auch linke Politiker gesprochen. Also auch Ernst Thälmann hat jetzt nicht freundlich,
dieses laute Zackige.
Das war natürlich auch nötig, damit man da überhaupt rauskommt. Aber was Goebbels vor allem und was seine Verführung ist, was er geschafft hat, das hat vor ihm diese Idee hatte vor ihm noch niemand. Vor dem NS-Staat und der Propaganda von Joseph Goebbels waren die Sphären der Kultur und der Politik getrennt. Ja? Also es stand auf dem Marktplatz, jemand auf einer Kiste hat rumgeschrien und danach ist man ins Kino gegangen oder ins Theater. Das hatte miteinander nichts zu tun. Ja. Er war der Erste, der quasi einen Liebesfilm im Kino zeigen lassen hat und man kam dann mit seinem Abenddate und nach dem letzten Kuss im Film aus dem Film raus und wollte die NSDAP wählen. Also er hat es geschafft, subtil die politischen Botschaften in die Unterhaltung einzuarbeiten und damit hat er etwas erfunden, mit dem wir uns bis heute rumschlagen müssen und nicht nur in der Politik. Das fängt ja schon bei Shampoo-Werbung an. Ja, das fängt bei Zahnpasta an. Dieses subtile Indoktrinieren von Inhalten, das hat er einfach erfunden in der Kultur und dann noch eine Besonderheit, die auch was mit unserem Heute zu tun hat. Er war der Erste auch, der quasi das Miterleben von zeitaktueller Politik für alle Menschen möglich gemacht hat, indem er diesen Volksempfänger, die Goebbels-Schnauze erfunden hat, dieses sehr, sehr günstige, subventionierte Radio, was sich wirklich jeder leisten konnte. Davor waren Nachrichten nicht so barrierefrei. Ne? Man musste zumindest sich eine Zeitung kaufen, die muss man sich erstmal leisten können und dann auch noch lesen können. Ja? Und auf einmal konnte wirklich jede Bäuerin, jeder Arbeiter zu Hause sitzen und war am Puls der Zeit. So, und das ist ja, ich meine, wir wissen alle, was auf TikTok, YouTube, was weiß ich, was los ist, wo jetzt jeder irgendwie vor seinem Mikrofon sitzt und die Welt verstanden hat. Das ist ja nur die Weiterführung dessen.
Du bist Musiker, du bist Sänger. Inwieweit hat es geholfen, diesen Josef Goebbels zu erfassen, darzustellen?
Also Musik hilft immer, glaube ich, beim Schauspiel, weil es einfach um Rhythmus und Melodie geht. Und letzten Endes ist die erste Form von Musik ist Sprechen. Ja, also ich glaube, die Kommunikation zwischen den ersten Menschen war mit Sicherheit eine musikalische im Sinne von, dass man sich irgendwelche Laute zugeworfen hat. So,
interessant.
Ja. Und das ist das hilft natürlich in der Erarbeitung von Texten. Und dann muss man halt sagen, so schrecklich die Inhalte sind, stilistisch war der Goebbels natürlich ganz schön gut in seinem Fach. Ne? Mhm. Und das ist jetzt schwer, das so zu sagen, aber als Schauspieler ist es faszinierend, mit diesen Texten zu arbeiten, weil sie tatsächlich gut strukturiert sind, ja, und einen tollen Rhythmus haben. Und deswegen ist es ja so perfide. Darum werden diese Inhalte ja dann so gefährlich, weil es eben gut gemacht ist. Das ist ja das, was Goebbels dann bestimmten Personen, die jetzt irgendwie rechte Politik machen, zum Glück noch voraus hatte. Ja, ich hoffe, dass die nicht... Also sie werden ja klüger leider. Also es ist ja schon so, dass mittlerweile sprechen die rechten Politiker besser als in den 90ern diese Pappnasen von der NPD. Also die sind die jetzt bei der AfD sind, die haben schon ein bisschen dazugelernt leider.
Es gibt diese eine Szene natürlich, wie er vor dem Spiegel probt. Diese berühmte Sportpalast-Rede. Du hast sie für dich auch selber geprobt. Ich weiß nicht, ob du beim Dreh selber dich im Spiegel gesehen hast.
Habe ich,
Hast du dich sogar selber? Ich wusste nicht, ob das vom Winkel für die Kamera dann auch so passt. Du warst jetzt quasi die Figur, du hast diese Rede geprobt, auch für dich und natürlich beim Dreh. Was ging dir in dem Augenblick durch den Kopf?
Es war ganz viel. Also es war wirklich sehr viel, was in mir da passiert ist. Nicht nur bei der Szene, aber die erinnere ich auch noch sehr genau. Also man muss sagen, wir hatten nur 24 Drehtage. Ich habe wirklich von morgens bis abends diese Texte gesprochen, durchgängig, weil es einfach sehr, sehr viel Material war. Aber der Tag war, also der war natürlich aufgeladen, auch weil alle wussten, dass das ein wichtiger Moment wird. So. Und auch der Regisseur war sehr aufgeregt. Ich hatte Angst vor mir selber, wirklich. Ich hatte eine sehr unangenehme Gänsehaut. Ich war sehr froh, als es dann vorbei war. Wir haben diese Szene in so einem Schlösschen außerhalb von Bratislava gedreht und ich bin danach wirklich erstmal eine Stunde da in den Park gegangen und musste viel ausatmen. Es war eigentlich jeden Tag ziemlich schwer, da rauszukommen aus dem Typen. Aber es war auch wichtig, rauszukommen. Also ich kann mal kurz beschreiben, wir hatten so eine Kostümwerkstatt, wo unsere Klamotten und so waren und so eine Art Zentrale, wo es auch Mittagessen gab, in der Innenstadt von Bratislava. Und ich bin von da immer zurückgelaufen zu meiner Unterkunft. Ich hatte so ein kleines Häuschen auf einem Haus drauf am Stadtrand. Mhm. Und dieser Weg dahin, das war für mich immer die Reinwaschung von diesem Typen. Also ich bin da wirklich, dann kam man in so einem kleinen Park vorbei, wo einfach Jugendliche saßen und Bier getrunken haben, geknutscht haben und Musik gehört haben. Und ich dachte immer, wenn ich die gesehen habe, ja, er hat's einfach, letzten Endes hat er nicht gewonnen. Ne? Also letzten Endes haben wir gewonnen. Wir können hier, da sind Menschen aus allen Regionen der Welt und die feiern hier fröhlich im Park.
Welche Art von Ritual hast du sonst noch, um die Rolle einfach möglichst am Set zu lassen, auch wenn du wahrscheinlich abends nochmal wieder mit Textbüchern für den nächsten Tag sitzt? Muss man dann ja wieder. Also, aber man will ja erstmal runterkommen, ansonsten dreht der Kopf ja irgendwann durch. Manche steigen kurz ins kalte Wasser oder eine kalte Dusche oder machen irgendwelche Bewegungen. Wie war es bei dir? Was hast du außer deinem Gang noch gemacht?
Nee, ich gehe tatsächlich spazieren. Ich höre Musik und gehe spazieren.
Musik hörst du?
Also bei Goebbels war es das Absurde, dass ich auf dem Weg zur Kostümprobe 3-4 Tage vor Drehbeginn spielte mir mein tragbarer Musikplayer, also mein Telefon, zufällig Coma Girl von Joe Strummer rein. Das ist von seinem letzten Album, bevor er gestorben ist.
Von The Clash.
Genau. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Joe Strummer und The Clash ganz viel mit dem zu tun haben, was ich da mache. Ich kann es bis heute nicht beschreiben, was es genau ist. Aber das hat mir total geholfen. Das hat mich immer wahnsinnig. Ich habe ausschließlich Joe Strummer gehört und The Clash während der Dreharbeiten. Es war irgendwie ein wichtiges Gegengewicht, so, weil es ist natürlich, The Clash sind auch sehr propagandistisch, aber die haben Propaganda für das bunte, freie, wilde Leben gemacht. Und das hat mir sehr geholfen. Ja, und dann zum Textlernen habe ich immer Brian Eno Music for AirPods gehört, die ganze Zeit.
Immer. Wie ist die? So sphärisch oder
das
was?
Das ist Ambient, ja. Das war sehr toll. Ambient. Das ist quasi die erste Ambient-Platte, die es überhaupt gab.
Ja. Music for AirPods. Ja. Der Regisseur und Autor auch dieses Films hat ja ganz bewusst auch viele echte Zitate eingebaut von früher. Es gibt auch Worte, die auftauchen wie Gefühlsakrobat oder Flachkopf ohne Sinn und Verstand. Das sind flapsige Ausdrücke, die Hitler oder auch Goebbels selbst gesagt haben.
Das ist fast alles Erfindung von Goebbels. Der hat sich tatsächlich so flapsige Ausdrücke ausgedacht, weil er wusste, dass er damit in das Gehirn des Volks kommt. Die haben dann angefangen, diese Worte zu benutzen. Er hat sie irgendwie so rausgequasselt und dann war das irgendwann ein geflügeltes Wort und wurde quasi unter den Arbeiterinnen und Arbeitern gesprochen. Das ist auch eine Propaganda-Idee.
Es gab wirklich also diese Plaudereien über Banalitäten. Woher weiß man aber wirklich, dass die das gemacht haben, dass die so gesprochen haben? Hat er das auch in den Tagebüchern so aufgeschrieben?
Ja, das sind tatsächlich relativ viele Gesprächsnotate. Ja.
Witzig, hat er also wirklich Gespräche mit Adolf Hitler? Hat er so notiert?
Genau.
Kann man dem eigentlich glauben? Oder hat er sich das am Ende ausgedacht?
Er hat sich mit Sicherheit einiges ausgedacht, aber er ist ja nicht der Einzige, der aufgeschrieben hat. Es ist ja schon ein großer Parteistab gewesen. Da waren ja auch immer Leute dabei, die mitgeschrieben haben. Es gab jetzt ganz wenige Tête-à-tête, wo dann Goebbels und Hitler ganz alleine waren. Klar, was sie jetzt im Bunker besprochen haben, wissen wir nicht mehr genau. Das kann man nur vermuten. Auch da gibt's natürlich von der Traudel Junge dann so ein paar Berichte und so. Aber ganz hundertprozentig sicher kann man es nie sagen. Man kann es nur vermuten oder sich halt eben zusammen reimen aus den notierten Gesprächen, die es gibt. So, es gibt, und davon gibt es sehr viele. Da haben wir ja, also muss man auch sagen, Joachim Lang ist ja nicht nur Filmregisseur, der ist auch Historiker und beschäftigt sich sein Leben lang schon mit diesem Thema. Dann haben wir noch den Dr. Thomas Weber dabei, der tatsächlich in den USA Geschichtsprofessor ist, vor allem für die Propaganda des NS-Staates als Spezialgebiet. Der hat uns eben da auch sehr unterstützt. Also es ist schon alles ziemlich hieb- und stichfest. Vielleicht hat hieb- und stichfest auch Goebbels erfunden, wer weiß.
Es gibt da auch diese eine Szene zum Beispiel, wo Magda Goebbels, die unter dem untreuen Ehemann leidet, bei Adolf Hitler sitzt in seinem Büro, den sie auch sehr bewundert. Die beiden sind ja auch sehr vertraut miteinander. Und ich glaube, sie ist sogar schwanger zu dem Zeitpunkt und raucht. Und dann sagt Adolf Hitler in diesem Film zu ihr: Warum rauchst du noch? Ich glaube, ich muss mal ein paar Totenköpfe auf die Zigarettenschachteln drucken lassen, dass die Menschen vom Rauchen lassen. Ja. Ist so ein Satz überliefert oder hat...
Laut Herrn Dr. Weber, ja. ich kann dem auch nur glauben. Ich habe mich auch sehr gewundert, aber es scheint.
Es klang sehr so nach Jetztzeit. Ja, ja. Es klang fast nach so. Ja, es klingt fast ein bisschen ironisch, ja. Was natürlich völlig deplatziert wäre in diesem Film. Ja. Deswegen ging ich davon aus, da muss eine historische Wurzel irgendwo vorhanden sein. Aber interessant.
Ja, Hitler war ja tatsächlich ein ziemlicher Gesundheitsfanatiker. Ne? Also auch der hat sehr auf die Ernährung geachtet. Das ist, da ist er vielen Leuten von heute noch schon weit voraus gewesen. Ja? Also der hat auch andere permanent kritisiert für ihre Lebensführung. Ne? Gleichzeitig hat er sich von irgendwelchen Ärzten alles Mögliche reinpumpen lassen. Aber das haben die sich da alle reinpumpen lassen, weil wenn der Arzt sagt, das ist gut, dann denkt man vielleicht auch, dass es gut ist. Also Goebbels war ja auch schwer abhängig von Schlafmitteln, von Aufputschmitteln. Also ohne Tabletten ist da niemand schlafen gegangen und auch niemand aufgestanden.
Er hatte sich ja dann in diese tschechische Schauspielerin verliebt, wollte Lida seine
Barova.
Frau, ne, die Barova, wollte Magda verlassen, sich scheiden lassen. Adolf Hitler ist da eingesprungen, hat gesagt, das geht nicht. Ja. Da werden wir unglaubwürdig beim Volk.
Und dann hat Hitler auch dafür gesorgt, dass Lida Barova nie wieder gespielt hat. Mhm. Ihre Karriere war damit beendet. Also gibt es auch einen sehr sehenswerten Dokumentarfilm über sie. Das ist wirklich eine ganz faszinierende und tragische Biografie.
Goebbels will diese Scheidung ja dann trotzdem und sagt dann zu seiner Frau, du bist und bleibst meine gute Alte.
Ja.
Auch das klingt nach einem historischen Zitat.
Das ist
weißt
tatsächlich.
Du, ob, ist es aus den Tagebüchern, nennt er sie da auch, sie ist und bleibt meine gute Alte.
Genau, das ist tatsächlich Original-Tagebuch.
Die Reaktionen auf diesen Film, auch von den wenigen noch Hinterbliebenen, die die Zeit selber auch als jüdische Verfolgte miterlebt haben, sind überragend, beziehungsweise sie haben auch den Film mitberaten, ne?
haben grünes Licht gegeben
für diese Tonalität auch dieses Films.
Genau, das war ja meine größte Angst tatsächlich, das, was Joachim Lang den Einbruch der Wirklichkeit nennt. Also es gibt in diesem Film immer wieder Interviewsequenzen mit Opfern, noch lebenden Opfern des NS-Regimes. Und dazwischen sind dann eben unsere Spielszene. Und ich hatte immer die Sorge, was sagt eine Margot Friedländer, wenn sie von ihren schrecklichen Erlebnissen in dieser Zeit berichtet und danach mache ich denjenigen nach, der dafür verantwortlich ist.
Mhm.
Und zumindest haben sie mir alle gesagt, dass es für sie in Ordnung ist und dass sie glauben, dass das tatsächlich zum Erkenntnisgewinn beiträgt, wenn wir diese Ereignisse nachstellen. Ja, aber das war meine größte Angst, dass da vielleicht jemand sagt, das ist unmöglich, das halte ich nicht aus. Genau, aber das ist zum Glück nicht passiert.
Aber das ist eben die Botschaft für heute. Das sind so ganz normale Menschen, sind eben nicht diese einfach wilden Psychopathen. Es ging mir ehrlich gesagt auch so. Ich habe einfach gerade ein paar Geisteskranke, die an der Macht sind und die ziehen das ganze Ding durch. Falsch.
Ja.
Darum geht es nicht.
Es waren auch nicht nur ein paar. Ne? Das muss man sagen, natürlich hatte das was mit der Propaganda zu tun, aber es waren sehr, sehr viele in dem Land, die mitgemacht haben. Es wussten die meisten, dass die Nachbarn nicht auf Urlaub gefahren sind. Ja, und es ist total schwer natürlich und aus der Perspektive des Nachgeborenen darüber überhaupt eine Meinung oder ein Urteil sich zu bilden. Aber ich habe jetzt in der Beschäftigung auch mit dem Film schon das Gefühl gehabt, wenn nach 45 vielleicht etwas offener gesagt worden wäre, ja, wir sind verführt worden, ja, wir haben schreckliche Dinge getan und wir wissen das aber und es tut uns leid, dann wäre einiges anders und besser gelaufen im Nachkriegsdeutschland. Also ich finde das nach wie vor wirklich erschreckend, wie lange behauptet wurde, dass man von nichts gewusst hätte, dass man damit nichts zu tun gehabt hätte, dass es nur ein paar Irre gewesen sind. Also ich finde, es gehört eben zu einer historischen Verantwortung dazu, zu sagen, es waren schreckliche Dinge. Wir wussten, dass wir sie getan haben, aber von mir aus kann man eben sagen, wir wurden dazu verführt. Aber vor allem, finde ich, müsste man sagen, es ist geschehen und es tut uns leid.
Mhm.
Ja, also genau, das hätte, glaube ich, vielen Opfern auch möglicherweise, es ermöglicht anders, mit diesem schrecklichen Kapitel ihres Lebens abzuschließen.
Hattest du eigentlich den Zeitpunkt, dass du gesagt hast, jetzt will ich aber auch gar keine Nazis mehr spielen? Also ich glaube, du hattest ja zumindest dreimal, also Enemy at the Gates, Duell.
Na, Enemy at the Gates bin ich rausgeschnitten.
Ach so, bist du rausgeschnitten?
Ja, da bin ich tatsächlich auch gar kein Nazi, da bin ich Russe.
Ah, bist du Russe sogar.
Ja.
Genau, aber dann,
Sowjet.
Genau, Jud Süß hast du noch
Jud
gedreht.
Jud Süß war ich ein Nazi und bei Volker Schlündorf. Ich wollte schon nach Jud Süß kein Nazi mehr sein, weil ich auch mit Jud Süß durchaus einige Probleme hatte in der Ausrichtung der Beschreibung dieser Vorgänge. ein politisches Problem hatte ich damit. So. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ich möchte das nicht mehr machen, weil man weiß nie, was dann am Ende bei rauskommt. Und es gibt ja dann doch immer so eine perverse Faszination an diesen zackig rumlatschenden Deutschen in den Reiterstiefeln. Und ich wollte das nicht mehr machen. Und dann gab es den Film von Volker Schlöndorff.
Diplomatie?
Diplomatie, eben. Das war dann, Volker Schlöndorff war dann ein Grund, das nochmal zu machen. Er hat mich auch überzeugt tatsächlich.
Und es war eine kleine Rolle.
Es war eine relativ kleine Rolle, aber es ist ja eine total tolle Geschichte. Da geht es um die Kapitulation von Paris. Hm. Und zwei ganz große französische Schauspieler spielen eigentlich ein Kammerspiel miteinander. René Astrup und Denis Dussolier. Und ich konnte Daniel Dussolier, und ich konnte dem quasi zuschauen. Ne? Und das war ein dezidiert antifaschistischer Film. Und darum, genau. Und dann dachte ich aber nach Volkers Film, also nach Diplomatie, okay, das war's jetzt. Das war ein schönes Erlebnis. Jetzt reicht mir mit den Hakenkreuz binden.
Ja.
Und dann kam der Film. Aber das war's jetzt wirklich. Das war mein letzter Nazi.
Warum wollte der Schlöndorff eigentlich dich haben? Also warum?
Ja, er hat immer gesagt, dass ich was Buster-Keaton-haftes habe, und er würde gerne einen Nazi, der eben nicht dieser zackige Deutsche, sondern einen, der auch eine gewisse Form von absurder Komik hat.
Aha.
Und anscheinend war das dann auch so. Also das haben andere auch gesagt.
Gibt es einen Film über Buster-Keaton?
Weiß ich nicht.
Oder ist das deine nächste Rolle?
Das wäre eine sehr anstrengende Rolle. Ich weiß nicht, Buster-Keaton hat alle seine Stunts selber gemacht. Ich glaube, dafür bin ich körperlich einfach nicht mehr in der Lage. Aber das könnte man wahrscheinlich mit SFX machen.
Was ist das Körperlichste, was du gemacht hast bisher in deinen Filmen?
Ich glaube, für Sommersturm, das war zumindest das zeitaufwendigste und anstrengendste, da habe ich einen Ruderer gespielt und hatte tatsächlich monatelanges Rudertraining und habe auch so Kraftsport gemacht. Also ich hatte einen relativ definierten Körper. Normalerweise bin ich eher so ein halber Hans irgendwie, mit leichtem Bauchansatz. Und da habe ich richtig Muskeln. Das war, glaube ich, körperlich das, wo ich mich am meisten aus dem Fenster gelehnt habe.
Welcher Regisseur hat mehr aus dir rausgeholt, als du dir zugetraut hast? Also es ist ja das Tolle, dass ein Regisseur einen ja in gewisse auch an Grenzen führt, ja, von denen man nicht wusste, dass man sie bewältigen kann. Ja. Kann, wer fällt dir sofort ein?
Hans-Christian Schmidt. Also das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass ein Regisseur sowas kann.
Ja.
Und das war bei Crazy.
Relativ früh schon dann sogar.
Ja, genau.
Wo du einen halbseitig gelähmten Internatsjünger
genau, und da gibt es diese Szene, wo ich in die Klasse reinkomme und sage, Bonjour, ich heiße Benjamin und ich bin ein Krüppel. Und das habe ich 2-3 Mal gemacht und dachte auch, in meinem jugendlichen Übermut habe ich ganz gut gemacht, habe Text mir gemerkt, bin ich umgefallen, also passt schon. Und dann hat Hans-Christian mich ganz ernst angeschaut und meinte, Robert, wir müssen mal reden. Komm mal bitte mit raus. Und dann sind wir spazieren gegangen und der hat mir gesagt, du kannst dir nicht einfach nur Text aufsagen, das muss von woanders herkommen. Und ich möchte, dass du jetzt da nochmal reingehst und dir vorstellst, was das bedeutet, wenn jemand neu in eine Klasse kommt und dazu noch diese Einschränkung hat und eigentlich Freunde haben möchte und noch nie wirkliche Freunde hatte. Denk drüber nach.
Okay.
Hat er mir irgendwie 5 Minuten gegeben. Ich habe drüber nachgedacht und habe drüber nachgedacht, wie es für mich war, als ich damals an die amerikanische Schule gewechselt bin. Da habe ich, glaube ich, 2 Wochen lang jeden Morgen gekotzt, weil ich so aufgeregt war. Und das habe ich dann irgendwie, diese Erinnerung konnte ich anzapfen und bin da reingegangen und habe diese Szene gespielt. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was Schauspielerei sein kann. Es ist gar nicht so wichtig, ob ich den Moment komplett deckungsgleich in meinem Leben irgendwo habe. Ich muss irgendwas finden für mich, aber was, das gilt übrigens nicht für Goebbels, aber das gilt für alle anderen Rollen, die ich gespielt habe. Irgendwas haben, wo ich ein emotionales Reservoir von mir finde, das ich irgendwie anzapfen kann, um das dann umzuwandeln in die Szene. Das hat mir Hans-Christian beigebracht an dem Tag.
Als er dir das damals gesagt hat, was hast du in dem Augenblick gedacht? Man hat ja nicht sofort die Lösung
gehabt. Erstmal war ich total trotzig. Dachte, was soll denn der Quatsch? Ich habe das total gut gemacht. Ich bin voll der gute Schauspieler. Ich habe bei Sonderlich schon mitgespielt. Was ist los hier?
Ja.
Ja, aber der Trotz hat auch geholfen. Das ist auch was. Aus Frust und Ärger über mich selber habe ich schon ziemlich viele gute Sachen gemacht. Also gerade im Schauspiel ist es oft so, wenn man an so eine Wand kommt und nicht mehr drüber kommt und es funktioniert und funktioniert nicht, da kann ich manchmal so wütend auf mich werden, dass nochmal eine ganz andere Emotionsebene aufbricht.
Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Die Steffi Rheinsberger hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Ja.
Wut ist ein unglaublich guter Motor.
Ja.
Aus Wut lässt sich unglaublich Kreatives heraus.
John Lydon, Johnny Rotten hat auch ein Buch darüber geschrieben.
Ah.
Ja. Über Wut, ja.
Okay, oh ja, den kennt man nur wütend, oder?
Den
wie ist der von Sex Pistols?
Ich glaube, dass der meistens wütend ist. Aber auch immer mit einem Lächeln. Er, das ist ja, mit einem, der, ist schon, der Schabernack ist schon immer mit im Auge in seiner Wut.
Hast du ihn mal getroffen?
Nee, den Schlagzeug habe ich mal getroffen. Paul Cook habe ich mal getroffen.
Und das war sehr, wo war das?
Das war nach einem Konzert der Band Teenage Fanclub am Shepherd's Bush Empire in Shepherd's Bush in London.
Ja.
Und ich bin großer Fan von Teenage Fanclub, bin da extra mit meinem besten Freund angereist. Und dann stand ich danach draußen rauchend, hatte so einen Tweedanzug an. Und dann kam ein anderer Herr im Tweedanzug und meinte so, guter Anzug. Und ich so, ja, selber guter Anzug. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du eigentlich so? Irgendwie kam uns ins Gespräch und meinte so, ja, ich spiele Schlagzeug hier und da. Meinte ich so, wo denn? Ja, bei Dexys Midnight Runners. Und ich so, oh, Dexys Midnight Runners, wow, toll. Ja, ja. Ich bin ein großer Dexys-Fan. Und dann meinte ich so, und seit wann spielst du bei denen? Ja, seit den mittleren 80ern oder Ende 80er habe ich angefangen. Und meinte ich so, was hast du vorher gespielt? Bei Sex Pistols. Und dann war ich so, Alter, stimmt. Dann habe ich das Gesicht gesehen, dass du, what? Und dann kam mein Kumpel Justin, der in London lebt, und meinte so, why are you talking to the drummer of the Sex Pistols? Und ich so, I didn't know until 5 minutes ago. So, hier, das ist Justin, das ist Paul. Und dann sind wir noch zu Justin nach Hause in seine, der hat eine tolle Wohnung da am King's Cross. Und dann haben wir da noch bis morgens um 9 irgendwie Dosenbier getrunken mit dem Schlagzeuger der Sex Pistols.
Wie lustig. Ich weiß ja, weil ich noch ein bisschen über dich gelesen habe, dass die ganz große Band für dich, das sind die Lemonheads, die ich bis zum heutigen Tage wirklich nur als Namen kenne. Ich kenne das, die Lemonheads nicht.
Das ist eine Bildungslücke.
Danke. Nein, drei Songs von den Lemonheads. Die ersten drei, die ich mir heute Nachmittag anhöre. Witzigerweise, einen habe ich mir gestern angehört. Das war gleich ganz oben auf der Liste stand eine Coverversion. Ich hasse Coverversionen, ja.
Ja, aber der Evan Dando macht die besten Coverversionen der Welt. Aber, also der Sänger der Lemonheads. Ja. Aber Nummer eins würde ich sagen, If I Could Talk, I'd Tell You.
Okay. Mhm.
Nummer zwei würde ich sagen, Rudderless. Okay. Und Nummer drei würde ich sagen, Konfetti.
Gut, okay. Habe ich notiert. War mich interessiert. Ja. Ich habe neulich auch erst entdeckt durch eine Graphic Novel, eine Band, die damals in den 80ern, Zeit, wo ich wahnsinnig viel Musik gehört habe, ja, wo ich auch jung war. Und ich kannte sie nicht. Es gibt eine ganze eigene Graphic Novel, die Go-Betweens.
Du kennst die Go-Betweens nicht?
Ich kannte,
das
ich wusste.
Das ist eine meiner absolut, meine wichtigsten Bands meines Lebens.
Ja. Lustig, aber ist
Robert
das nicht...
Robert Forster und Grant McLennan.
Ja, aber ist es nicht
von
faszinierend?
Australia.
Ich habe alles rauf und runter gehört, was in den Charts war.
Ja, die Go-Betweens sind ja immer, weißt du? Das ist ja die Band, das sind ja die großen an den Charts vorbeischrammern der 80er Jahre. Alle dachten ja immer, bei jedem Album, jetzt geht's los mit den Go-Betweens und sie haben es nie so richtig geschafft. Aber das macht sie auch so toll. Also, Grant McLennan ist leider schon gestorben, der hat auch ganz tolle Soloalben gemacht. Robert Forster macht immer noch ganz tolle Soloalben. Und die haben sich dann auch mal wieder Robert Forster hat dann irgendwann in Bayern auf einem Bauernhof gewohnt und dann haben sie irgendwann 2004 oder so wieder angefangen zusammen Platten zu machen, die auch ganz, ganz toll sind. Bright Yellow, Bright Orange kann ich sehr empfehlen von den Go-Betweens, das ist ihr Comeback-Album gewesen.
Ja. Nachdem ich diese Graphic Novel gelesen hatte, aus Interesse, ich fand das cool, es war so ein Songalbum, zu jedem Song wurde das einfach grafisch umgesetzt, was auch immer da passiert oder was der Illustrator da sich ausgedacht hat, war glaube ich ein Mann. Und ich habe natürlich dann mir die Songs gehört und habe mich so durchgehört und fand es auch sehr cool und war nur so erstaunt, dass die an mir komplett vorbeigelaufen sind.
Ja. Oh, da können wir jetzt aber, da fern mir sicher noch, wenn du die Go-Betweens schon nicht kanntest, dann habe ich, glaube ich, einige Bands jetzt.
Ja, ich kannte aber Robert Forster aus den letzten 10, 15 Jahren. Robert Forster kannte ich.
Okay.
Ja, ich liebe ja die ganzen Alternative-Sachen.
Ja. Juice hast du aber schon mitbekommen in den 80ern, oder?
Nein, habe ich ja nicht mitbekommen.
Edwin Collins, alte Band.
Nee, Edwin Collins, nicht mitbekommen.
Ja, auch ganz tolle Band. As the Camera hast du aber schon mitbekommen.
As the Camera, aber die hatten aber auch einen Hit in den Charts.
Die hatten einen Hit,
ich war ein Charthörer.
Ja, okay.
Aber As the Camera hatten Hits in den Charts. 1, 2, 3.
Na, Edwin Collins hatte dann ja auch endlich dann einen Hit mit Another Girl Like You Before.
Never met a girl like you before.
Never met a girl like you before.
Never met a girl like you before.
Wahnsinnig tolle Gitarre.
Hast du die Lemonheads getroffen denn?
Ja, Evan Dando schon ganz oft getroffen. Er sagt immer Rudy zu mir, aber er ist...
Warum Rudy?
Weiß ich nicht, hat er irgendwann mal so aufgeschnappt vor 20 Jahren. Nee, der hat sogar mal bei mir übernachtet in meiner alten Wohnung in Kreuzberg. Also wir haben nicht viel geschlafen. Wir haben tatsächlich mein Lieblingsalbum der Lemonheads, Come on Feel, komplett durchgespielt in meinem Schlafzimmer auf Akustikgitarren zusammen. Es war wirklich, das war ein psychedelischer Moment, das kann ich gar nicht beschreiben, was da abging in mir. Das war total irre.
Ja. Gut, psychedelisch auch aufgrund der Pilze, die da gepflückt wurden.
Genau.
An dem Abend.
Genau.
Ich habe auch immer wieder von dir natürlich mitbekommen, dass auch Bier und Kater haben am nächsten Tag auch immer irgendwie präsent war so in deinem Leben. Weißt du, ich war bei den Dreharbeiten, ich hatte immer noch so einen Kater, aber du hast immer funktioniert. Oder hast du mal einen richtigen Einlauf bekommen von einem Regisseur, weil du morgens nicht voll auf der Höhe warst?
Ist das so?
Weiß ich nicht, frage dich.
Ach so, ob ich es mal bekommen habe.
Hast du jemals einen Einlauf bekommen?
Nee.
Nein, du warst schon immer auf der...
Nee, ja genau. Man muss auch sagen, das Gute an unserem Beruf ist ja tatsächlich, oder was heißt gut, vielleicht ist es auch sehr ungesund, aber das werden auch andere Schauspielerinnen und Schauspieler bestätigen können. Manchmal ist so eine durchwachte Nacht mit langen Gesprächen gar nicht so schlecht für den nächsten Drehtag. Also man nimmt dann was mit aus der Nacht und man hat so eine ganz eigene Form von Durchlässigkeit und eine Konzentration, die nur dann um diese eine Sache geht. Man kann sich nicht leicht ablenken lassen. Man hat viel mit seinen Körperfunktionen zu tun, wenn man Angst hat, dass man gleich umkippt oder so. Aber da auch da kann man Reservoire anzapfen. Also ich muss sagen, das ist natürlich, mache ich jetzt schon länger nicht mehr, weil es mir auch zu anstrengend ist. Aber in meinen 20ern habe ich das gerne gemacht tatsächlich. Ja, stimmt. Ich glaube, einmal habe ich schon einen ziemlichen Einlauf bekommen von Benjamin Quabeck, als wir Verschwende deine Jugend gedreht haben. Da habe ich die ganze Nacht mit Jessica Schwarz im Atomic Café getanzt und wir haben, glaube ich, eine Stunde geschlafen oder so und kamen dann dahin und haben in so einem ganz heißen Keller wieder eine Disco-Szene gedreht und mussten weiter tanzen und ich bin wirklich fast umgekippt. Also Jessica meinte irgendwann, dein Gesicht, du hast gerade alle Farben des Regenbogens gehabt innerhalb von 10 Sekunden oder so. Dann habe ich natürlich eine totale Panikattacke bekommen und saß dann japsend da rum und dachte, das war's jetzt. Da gab es echt Ärger mit Benjamin Quabeck. Zu Recht auch. Das war verantwortungslos. Aber manchmal hat es auch funktioniert. Man kann seinen Körper, er hätte auch sein können, dass ich ohne Tanzen Tag vorher vielleicht auch abgeklappt wäre, weil es einfach heiß war da unten. Ja, aber ich habe tatsächlich, es gibt ja so Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann irgendwie nicht aus ihrem Wohnwagen rauskommen und 3 Flaschen Weißwein in sich reinkippen und danach den Text nicht mehr können. Okay. Sowas habe ich nie gemacht. Und was ich auch sagen muss, ich habe nie unter Drogen oder Alkohol gearbeitet. Ja. Es gab Nächte davor, aber es gibt Leute, die können das. Bei mir ist aber, sobald ich auch nur einen Schluck Bier trinke, sagt mein Gehirn, alles klar, Feierabend, Dankeschön.
Wann bist du erwachsen geworden?
Noch nie, ich hab's auch nicht vor. Das ist
bis heute nicht?
Nee,
aber du hast 2
Fall.
Kinder und
ja,
Familie.
Natürlich. Ja, natürlich.
Okay, man hält dir den Rücken frei.
Wieso? Nee, man kann ja auch ohne erwachsen zu sein, ich halte meiner Frau auch den Rücken frei. Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Unsere Kinder halten uns auch den Rücken frei. Das ist so eine Familie, das ist eine ziemlich gleichberechtigte Sache, meiner Meinung nach. Ja. Ich finde das schwierig da so. Also ich glaube, wie mit vielen Dingen im Leben sind so Dogmen keine gute Idee. Die werden einen immer in Enttäuschungen schicken. Und der Moment, wo man sagt, jetzt bin ich erwachsen, wird wahrscheinlich der Tag sein, bevor der Tag kommt, an dem man merkt, dass man absolut nicht erwachsen ist, weil irgendeine absolute Shitshow losgeht und man da dem Ganzen nicht gewachsen ist.
Ich liebe dieses Wort Shitshow. Wo kommt das Wort her?
Das ist eine gute Frage.
Denn ich habe es eigentlich zum ersten Mal so richtig gehört in dem Song von Wanda.
Ja.
Das ist die Shitshow, irgendwas mit Slide. Kennst du den
ja,
Song?
Ja.
Magst du Wanda?
Ja, ja. Ich wohne in Wien. Wenn ich jetzt Song hätte, dass ich Wanda nicht mache, dann kriege ich Watschen morgen, wenn ich heimkomme.
Ich liebe ja Wanda. Das
ja, ich habe am Sonntag auf dem Donauinselfest gesehen.
Nein, hast du
vor 100.000 Leuten. Das größte Open-Air-Festival Europas wird von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs gesponsert.
Aber 100.000 sind doch einfach zu viel.
Nein, auf der Donauinsel. Oder? Kennst du die Donauinsel?
Ja, ich habe es gesehen.
Das ist unfassbar schön. Nein, es ist nicht eng. Man kann überall rumlaufen.
Nein, es sind zu viele Menschen. Und
nein, aber
Sound oder
doch,
sowas
ist ein super Sound. Es ist so am Tag. Tag vorher hat Wolfgang Ambros gespielt. Das war unglaublich, was da für eine Stimmung geherrscht hat. Durch alle Schichten, alle politischen Ausrichtungen standen die Leute da gemeinsam rum. Das war fantastisch.
Okay, ich muss jetzt kurz gucken, wie dieses Lied heißt. Wanda und dann Slide. Und ich habe eigentlich bis heute nicht verstanden, was sie da genau meinen. Aber ich habe einen Wiener jetzt hier.
Ja.
Du weißt vielleicht. Ach, das ist die Swing... Das ist die Swing Shit Slideshow. Es ist gar nicht die Shit Show.
Okay.
Das ist die Swing Shit Slideshow. Und ich denke, was singt ihr da? Was ist das?
Ja, das Wort Shit Show kommt wahrscheinlich doch nicht aus Wien.
Shit Show.
Es kommen sehr viele Wörter aus Wien, aber Shit Show kommt, glaube ich, aus den USA. Es ist was eine Ex aus Amerika.
Shit Show. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich kann es gar nicht sagen.
Gen Z, Generation Z Talk. Und ich will natürlich als cringer alter Mann versuche ich die ganze Zeit bei den Jugendlichen anzudocken.
Als du damals nach Wien gegangen bist, hast du ein Plattenlabel gegründet.
Ja.
Was war das für eine Zeit? Wie kommt man dazu?
Es gibt immer noch das Plattenlabel.
Das gibt es immer noch?
Das war eine wilde Zeit. Da haben gerade alle Plattenlabels aufgehört zu existieren. Als wir angefangen haben, ein Plattenlabel zu gründen. Also bei uns war es damals tatsächlich, wir hatten beide, Bernhard Kern und ich, die wir gemeinsam das Label gegründet hatten, wir hatten beide Erfahrungen mit Major-Plattenfirmen, hatten beide einen großen Vertrag, er in Österreich, ich in Deutschland und waren beide nicht so zufrieden, wie damit uns umgegangen war. Und dann haben wir beschlossen, dass wir versuchen, das anders zu machen.
Du meinst also die schlechten Bedingungen, oder?
Ja, die Bedingungen, es gab sehr viel Geld, aber sehr wenig
Mitsprache,
mit einer Zuwendung aus. Hat keinen interessiert so richtig. Es war einfach.
Und das braucht man als Künstler.
Ich finde ja. Ich finde, dass man, dass Musik, das ist sowas Wertvolles, dass man damit anders umgehen sollte als mit einer Packung Milch oder so. Oder mit einem Müsli-Riegel.
Ja, auch wenn es ein Geschäft ist.
Es natürlich ist natürlich irgendwie ein Geschäft. Mir wäre es lieber, es wäre keins. Aber natürlich muss man es irgendwie auch finanzieren, den ganzen Quatsch. Und es war damals noch schwieriger. Heutzutage geht es ja noch, sogar noch leichter, Platten zu machen. Das kostet nicht mehr so viel Geld. Aber damals war es noch relativ schwer, auch das Geld aufzustellen und Förderung zu beantragen. Und ich habe viel von meinem eigenen Geld auch reingesteckt für Bands, dass die Platten produzieren konnten. Hab da aber keinem Euro jemals eine Träne nachgeweint, weil es sind ganz tolle Platten entstanden. Und das Label gibt's immer noch. Bernhard macht das mittlerweile hauptberuflich. Mhm. Wir haben ganz tolle Bands, die sehr, sehr erfolgreich auch sind, auch in Deutschland sogar. Zum Beispiel Kalk, die waren jetzt zweimal Platte des Jahres bei Spiegel Online. Ja. Also oder die Dives, eine ganz tolle Frauenband aus Wien. Ja. Genau, und das hat sich alles gelohnt. Genau, aber es war eine wilde Zeit. Wir hatten keine Ahnung, wie das geht und haben es einfach mal gemacht. Aber das mache ich bei vielen Dingen im Leben so. Und das finde ich auch, man hat ja nicht so wahnsinnig viel Zeit auf diesem Planeten. Man sollte dann doch immer das ausprobieren, worauf man gerade Lust hat und versuchen, das. Und es funktioniert nicht alles, aber auch das, was nicht funktioniert, sind meistens ziemlich wertvolle Erlebnisse.
Silu Records.
Silu
heißt es. S-I-L-U-H auf jeden Fall.
Genau.
Wir haben erstmal Englisch.
Ja. Es ist auch ein bisschen Englisch. Also eigentlich sollte natürlich so eine Anspielung auf das Silo, also was auf dem Land halt eben das Kuhfutter, das vergorene Kuhfutter ist.
Okay. Ach,
und dann das UH. Es gibt eine amerikanische Band, die heißt Zebado und die schreiben sich mit O-O-H am Ende und darum haben wir dann das U und das H dran gehängt.
Als du eben von deiner Familie erzählt hast, da fiel mir ein, was du mit deiner Tochter immer machst, euer kleines, wunderschönes Spiel, nämlich Pittiplatsch.
Ja.
Ich bin aufgewachsen mit dem DDR-Sandmännchen.
Ja.
Also in Norddeutschland zwar.
Ja.
Aber wir haben halt immer, wir hatten Verwandte in der DDR auch.
Genau.
Und das war natürlich auch viel cooler als das Westsandmännchen.
Viel cooler.
Wirklich, es war einfach wirklich toll. Und da war so Pittiplatsch.
Genau.
Das ist so herrlich. Und ich habe mal gesprochen mit, oh Gott, habe ich den totalen Blackout. Und bei ihrem Haus wohnte die Stimme von Pittiplatsch.
Ach du meine Nase! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bei ihr im Haus wohnt die Stimme von Pitti? Ich bin doch die Stimme von Pitti.
So, und welchen Part nimmt deine Tochter ein?
Knack, knack, knack. Schnatterinchen natürlich, knack, knack.
Und manchmal bin ich aber auch dann Moppi. Wuff, wuff, Mensch, Pitti, hör doch mal auf. Was machst du da in dem Schuppen? Wuff, wuff.
Das wir denken uns auch immer weiter Geschichten aus. Jetzt ist meine Tochter ist ja mittlerweile 8. Ja. Aber die Kleine, die ist 5, bei der funktioniert es noch. Da können wir jetzt gemeinsam ihr Pittiplatsch vorspielen.
Das ist toll. Ganze DVDs wahrscheinlich. Schränke voller DVDs, oder? Gibt's das? Gibt's alte Sandmännchen-Folgen?
Es gibt,
Gibt's schon,
ne? Gibt's sogar im Internet.
Sogar, nee. Von diesem Internet,
ja,
von dem jetzt alle
genau.
Reden.
Man braucht gar keine DVDs mehr, man kann das im Internet gucken.
Oh. So, als kleines Gegengewicht natürlich auch zu diesem gewichtigen Film Führer und Verführer Goebbels, hast du ja auch noch ein anderes kleines Projekt, eine große Leidenschaft, nämlich ein Tucholsky-Programm.
Genau.
Du hast Songs aufgenommen von Dota, haben wir in den letzten Jahren Mascha Kaleko vertont bekommen.
Ich habe davor schon Heim vertont, möchte ich hier
du
mal
hast
anmerken.
Du davor schon Stefan Heim
vor Dota.
Vertont, bevor Dota Mascha Kaleko gemacht hat. Jetzt aber Tucholsky, der ja eigentlich alle immer begeistert. Dieser Tucholsky war ja ein Genie. Ich will seit ungefähr 10 Jahren, will ich einfach mal Biografisches über Tucholsky lesen. Ich komme irgendwie nicht dazu.
Ja, das sind tolle Biografien.
Aber der hat ja einfach getextet.
Ja.
Eine absolute Sensation. Ja. Mit welchem Text von Tucholsky bist du auf ihn gestoßen? Wann hast du dich in Tucholsky verliebt?
Oh, das ist eine gute Frage. Bei mir war
mein Lieblingsroman ist Schloss Krebsholm.
Wirklich?
Ja, das auch schon seit 30 Jahren fast, seit ich Jugendlicher bin.
Ja.
Schloss Krebsholm.
Das ist ein toller Roman.
Sie führte eines vornehmen Genitivs spazieren.
Ja.
Die Prinzessin. Weißt du, den Satz weiß ich noch gar nicht. Liebe Schloss Krebsholm. Wie sommerleicht kann ein Text noch sein? Wie bist du auf ihn gestoßen? Tucholsky.
Ich habe eben eine Hälfte meiner Familie ist ja Ur-Berliner Familie und da stand in allen Regalen Tucholsky rum. Das heißt, er war immer so ein bisschen präsent. Es gab dann natürlich immer so diese Berliner Schnurren eigentlich, die ich auch ganz gut fand, aber die natürlich einfach, das war so das Lokalkolorit.
Was sind die Schnurren?
Naja, diese ganzen Sachen, die er halt so schreibt über Kreti und Pleti, die irgendwie auf dem Kudamm spazieren gehen.
Ja.
Diese ganzen geflügelten Worte, die auch von ihm kommen. Und dann habe ich aber, als ich angefangen habe, mich für Politik oder sagen wir mal für eine gerechtere Welt zu interessieren, bin ich dann tatsächlich auch viel auf ihn gestoßen, weil er sehr scharfe und trotzdem vergnügte und nicht deprimierte Kommentare zu einer ziemlich deprimierenden Weltlage immer wieder geschrieben hat. Und das ist tatsächlich schon passiert, als ich so in meinen Teenagerjahren war, bin ich immer wieder auf Sachen gestoßen. Genau, ob ich jetzt einen konkreten Text sagen könnte, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt ja diesen mittelalten besoffenen, halb besoffenen Mann. Das ist dieser Text von dem Typen, der aus dem Fenster fällt und überlegt, ob er zur Wahl geht, aber halt leicht angeschickert ist und dann noch mit dem Gemüsehändler redet und so. Das war wahrscheinlich ein politisch prägender Text, weil da sehr viel von dieser Gleichgültigkeit der Demokratie gegenüber drin ist, die ja nur in allen von uns irgendwie drinsteckt. Naja, alle 4 Jahre geht halt wählen und so, da kannst du auch besoffen hingehen, so ungefähr, ne, ist eigentlich egal, weil es ändert sich ja sowieso nichts. Und so ungefähr, darum geht es in diesem Text auch.
Also du und ich denken nicht so, aber viele denken so.
Ja, wie du und ich denken, glaube ich, auch manchmal so. Also es gibt ja doch immer den Moment, ich habe zum Beispiel bei der EU-Wahl hatte ich große Schwierigkeiten zu wissen, wen ich da wählen soll.
Ja, okay, wen man wählen soll, das
genau.
ist oft natürlich
Und man denkt schwer. Da, es gibt doch immer wieder diesen demokratischen Ohnmachtsmoment, jetzt habe ich da diese Partei gewählt, jetzt machen sie diesen Quatsch, lohnt sich das überhaupt, diesen Scheiß jedes Mal mitzumachen? So, ich glaube, das kann jeder irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Und da habe ich dann so angedockt, weil ich das interessant fand, Tucholsky schaut wirklich den einfachen Menschen und auch den ein bisschen besser gestellten Menschen dermaßen aufs Maul und ins Gehirn. Das hat kaum einer so hinbekommen wie er, ja? Und das Schlimme, also das Tolle daran ist, er verurteilt das noch nicht mal wirklich. Ja? Er ist manchmal belustigt. Er verurteilt Obrigkeitsdunkel und Militarismus. Aber ansonsten sind alle menschlichen Abgründe, die er so findet, zutiefst menschlich und machen für ihn die Faszination des Lebens aus. Und das beschreibt er so wunderschön. Und das ist mir jetzt dann, ich habe eben diese Platte gemacht und ein Buch dazu kompiliert mit den meiner Meinung nach besten Texten von Tucholsky, radikal subjektiv, aber den besten Texten Tucholskys. Für unsere Zeit. Und da habe ich viele Sachen auch neu oder wiederentdeckt. Und es gibt einen Text über Berlin zum Beispiel, der ist 3 Seiten lang und da geht es um Berlin heute, aber er hat es in den 20ern geschrieben. Also alles, was er da beschreibt, beschreibt er in der Zeit, in der er lebt. Aber es ist immer noch das Gleiche. Es hat sich nichts verändert. Die Frauen, die immer permanent auf einen Anruf warten und dann geht das Telefon, dann laufen sie hin und dann gibt es aber eigentlich eh nichts zu erzählen. Man hat keine Freunde, man hat nur Bekannte und man muss permanent Leuten beim Monologisieren zuhören. Alle sind permanent auf der Suche nach dem nächsten Termin, aber bei dem Termin gibt es auch nichts zu tun. In Berlin ist sogar Freizeitarbeit. Also das sind alles so Texte, wo du denkst, es ist genauso. Es ist genauso. Über Berlin, da gibt es keinen Himmel. Also man weiß zumindest, man sieht ihn selten. Es ist meistens grau und wenn die Sonne scheint, dann blendet es eigentlich nur. Und es sind alles und dann gibt es einen Text, es gibt keinen Neuschnee und das ist für mich mittlerweile zur Lebensanweisung geworden. Das ist so ein toller Text, weil es geht in diesem ganzen, das ist 1,5 Seiten lang, es geht eigentlich nur darum, dass es keinen Neuschnee gibt. Es ist immer schon einer vor dir da gewesen. Egal, wie hoch du auch steigst, es sind immer Spuren im Schnee, denn es war immer schon jemand da. Aber das ist egal. Steige. Wirf dich ins Leben hinein. Aber es gibt keinen Neuschnee und es gibt auch keine Spitze. Und das ist so toll, philosophisch zu sagen, weißt du, mach du doch einfach deins und der andere macht seins. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dich mit diesem anderen da drüben zu vergleichen. Nur du kannst es so machen, wie du es kannst und nur der kann es so machen, wie er oder sie es macht. Mhm. Und das Tolle ist eben, dass ihr es unterschiedlich macht und es ist wurscht, wer als Erster auf dem Gipfel ist oder ob es überhaupt einen Gipfel gibt. Das Leben an sich ist der Gipfel. Der Weg ist das Ziel. Das ist tatsächlich Buddhismus auf Berlinerisch.
Und welches Gedicht ist eines deiner Liebsten? Also es muss ja wahrscheinlich auch auf dem Album drauf sein,
ja, das
dass
ist
du
ideal.
Ja Gedichte vertont. Das ist ideal. Das ist ideal. Wie fängt es an? Denn Poesie ist ja wieder im Kommen, ein bisschen.
Genau, das Ideal fängt an. Oh, jetzt hast du mich aber auf kalt, ich das kann das Lied ja singen.
Du bist ja schon auf Tour gewesen während der letzten Monate, Teil 1 der
ja,
Tour.
Ja, das möchtest du. Eine Villa im Grün mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße.
Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Ja. Das ist genial. Ja. Ich gehe jetzt gleich zum Dussmann und hol mir die Biografie von Tucholsky.
Mach das. Sehr zu empfehlen. Kannst du auch mein Buch kaufen? Ich hätte dir eins mitbringen sollen.
Gibt's das schon?
Ja, klar.
Aber das Album gibt's ja nicht.
Das Album kommt Ende August. Das Buch ist seit einer Woche draußen.
Alles klar. Siehst du,
wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Im Verbrecherverlag. Was ist das für ein Verlag?
Verbrecherverlag ist der beste Verlag der Welt.
Ja, warum heißt der Verbrecherverlag? Wo kommt der her?
In den 90er Jahren hat sich Jörg Sundermeier, der Verleger, glaube ich, einfach so einen Namen ausgedacht, weil er nicht dachte, dass sie mal so erfolgreich werden, wie sie sind. Und jetzt mittlerweile denkt keiner mehr über das Wort Verbrecher nach, weil der Verbrecherverlag steht für Bücher gegen Verbrechen. Wirklich die klügsten Bücher dieses Landes, würde ich fast jetzt behaupten, erscheinen im Verbrecherverlag. Das ist ein ganz, ganz toller Verlag, der sich auch mit unglaublich vielen abseitigen philosophischen und historischen Themen beschäftigt, aber auch ganz tolle Romane macht. Herauszuheben für mich zum Beispiel Lisa Krenzler, ist eine unglaublich tolle Autorin, die in Leipzig lebt, aber auch bildende Künstlerin ist. Dann Bettina Wilpert veröffentlicht da, Manja Prekels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Das ist eine Geschichte über ein Aufwachsen in der Wendezeit in Brandenburg. Und es geht viel um Wegrennen von Nazis. Unglaublich berührendes Buch. Und da sind die Wurzeln dessen, mit dem wir uns jetzt rumschlagen müssen, schon drin nachzulesen. Mhm. Genau. Und die sind einfach Jörg und Christine, die beiden Chefs des Verbrecherverlags. Ja. Die machen eine unglaubliche Arbeit. Und das ist wirklich, es ist ja nicht einfach, einen Verlag zu machen heutzutage. Man verkauft nicht so wahnsinnig viel Bücher. Papier ist unglaublich teuer. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel beim Berliner Bücherfest am Stand von den Verbrechern stand, es liegt ein großartiges Buch neben dem anderen.
Ja, man muss Verleger heute wirklich bewundern. Wir wissen von den großen Verlagen, 10 Bücher machen minus. Und dieses eine Buch, genau, das so eine Art Bestseller wird, finanziert eben die ganzen anderen 10, 20 Bücher. So funktioniert es.
Beim Verbrecherverlag gab es auch die große Ausnahme, dass noch ein tatsächlich politisch relevantes Buch und schön zu lesendes Buch unglaublich erfolgreich wurde. Anke Stellings Schäfchen im Trocknen. Davor Bodentiefe Fenster, das ist, wo es sich letzten Endes mit dem Älterwerden der Bohème im Prenzlauer Berg auseinandergesetzt wird und dass eigentlich alle, die so wahnsinnig wild waren, Erben in Baden-Württemberg, also die Erben von den Menschen in Baden-Württemberg sind und die Protagonistin eben in dem Roman nicht und die sich immer gewundert hat, warum die alle so locker sind und dann irgendwann mit Mitte 30 festgestellt, ach so, weil die immer schon wussten, dass sie sich überhaupt nie Sorgen machen müssen. Und da sind so viele tolle Verwerfungen unserer Gesellschaft drin, aber mit so einem unglaublichen Humor. Also Anke Stelling ist eine unglaublich tolle Schriftstellerin. Sehr zu empfehlen für alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
Und was hat es mit den Schnapskirschen auf sich?
Naja, Schnapskirschen, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, das heißt so, weil es da um einen, es gibt da einen dorfbekannten Neonazi, der sich Hitler rufen lässt und in so einer Dorfdisco wird sie dann irgendwann gezwungen, mit ihm mal Schnapskirschen zu essen.
Okay.
Ja.
Also es war ein wilder Ritt durch dein Leben und durch die deutsche Kultur. Ja. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und danke für heute.
Ich sage auch danke.
Und bis die Tage wieder.
Bis dann. Ciao.
Talk mit Thies.